Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur heutigen Telefonkonferenz der Allianz SE anlässlich der Veröffentlichung des Geschäftsergebnisses im zweiten Quartal 2010. Zu Ihrer Information, diese Konferenz wird aufgezeichnet. An dieser Stelle möchte ich das Wort an Herrn Emilio Galli Zugaro übergeben. Bitte schön.
Schönen guten Morgen allerseits. Vielen Dank für das Einwählen in unseren Conference Call. Wir haben gleich, beginnen wir mit Herrn Diekmann und dann wird Herr Bethe durch die Zahlen führen und dann haben wir die Frage- und Antwortrunde. Herr Diekmann, das Wort an Sie.
Ja, schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Telefonkonferenz, zweites Quartal 2010. Pünktlich im Vorgriff auf den Weltkatzentag kann ich berichten, es regnet Cats and Dogs hier in München, aber das soll uns nicht weiter abhalten. Ich werde jetzt sprechen zum zweiten Quartal ein paar Grundsatzaussagen, dann nochmal die wirtschaftlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen ansprechen, die strategische Aufstellung der Allianz im globalen Umfeld und dann unseren Ausblick nochmal etwas verdeutlichen. Herr Bethe wird dann wie immer Sie detailliert durch die Zahlen führen und ich beginne mit den Kennziffern vom zweiten Quartal. Die Allianz hat den guten Kurs des ersten Quartals 2010 auch in den vergangenen drei Monaten fortgesetzt. Ich freue mich besonders, dass der Gesamtumsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal zweistellig gestiegen ist auf jetzt über 25 Milliarden Euro. Wir haben damit im ersten Halbjahr 56 Milliarden Euro an Umsatz gemacht und das ist ein tolles Ergebnis. Das operative Ergebnis liegt um fast 23% auf 2,2 Milliarden Euro zu und erfreulicherweise haben alle Geschäftssegmente dazu beigetragen. Vor allen Dingen Leben, Kranken und Asset Management zeigten sich mit sehr erfreulichen Ergebnissen, aber auch im Schaden- und Unfallgeschäft haben wir uns trotz weiterhin hoher Belastungen aus Naturkatastrophen deutlich verbessert. Wir haben damit im zweiten Quartal und insgesamt im ersten Halbjahr ein aus unserer Einschätzung sehr gutes Ergebnis erzielt. Im Schadenunfallgeschäft belaufen sich die Belastungen aus Naturkatastrophen im ersten Halbjahr auf nun rund 800 Millionen Euro. Diese Summe liegt deutlich über der durchschnittlichen Naturkatastrophenbelastung der ersten Halbjahre seit 2000, ist aber keineswegs eine Sonderentwicklung im Portfolio der Allianz, sondern ist eine Gesamtmarktentwicklung der ersten sechs Monate 2010, wie sie auch einer Anfang Juli veröffentlichten Analyse der Munich Re entnehmen konnten. Und trotz dieser außergewöhnlichen Belastung erreichten wir im Schadenunfallgeschäft eine positive Quartalsentwicklung, die auch an der kombinierten Schadenkostenquote von 96,3% abzulesen ist. Im Asset Management blicken wir in diesem Jahr auf 10 Jahre erfolgreiche Übernahme von PIMCO zurück, aber darauf komme ich später nochmal etwas näher. Das Leben-Krankengeschäft profitiert weltweit von einem starken Umsatzwachstum, sowohl im traditionellen als auch im Kapitalmarkt näheren Geschäft. Und erlauben Sie mir an dieser Stelle einen kurzen Hinweis zu unserem Krankenversicherungsgeschäft in Deutschland. Wie Sie wissen, ist vor kurzem ein Bundesverwaltungsgerichtsurteil ergangen, wonach bei einem Wechsel in einen anderen Tarif kein pauschaler Risikozuschlag erhoben werden darf. Diese Zuschläge wurden erhoben, um einen Tarifwechsel zwischen kalkulatorisch unterschiedlich strukturierten Tarifen zu ermöglichen und dabei Belastungen für die Versichertengemeinschaft zu vermeiden. Dieser Weg wurde nicht nur von namhaften Rechtswissenschaftlern aufgezeigt, sondern zunächst auch erstinstanzlich unterstützt. Wir als Unternehmen sind für die Tarifberechnung auf Rechtssicherheit bei den Rahmenbedingungen angewiesen. Da das ursprüngliche Urteil aufgehoben wurde und damit die unterstellten Rahmenbedingungen nicht mehr gelten, werden wir die nun betroffenen Tarife neu kalkulieren. Die Allianz Deutschland wird bei der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen auch zu diesem Thema berichten. Damit komme ich zurück zum Ergebnis des zweiten Quartals. Auf Gruppenebene liegt der Quartalsüberschuss bei 1,1 Milliarden Euro. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahresquartal ist vor allem darauf zurückzuführen, dass wir im zweiten Quartal dieses Jahres weniger Gewinne aus Kapitalanlagen realisiert haben. Die operative Stärke der Allianz gibt uns hierbei genau das Maß an Flexibilität, um auf der Investmentseite die langfristig richtigen Entscheidungen zu treffen. In der Halbjahresbetrachtung verzeichnen wir sehr gute Entwicklungen im Umsatz und im operativen Ergebnis auf 3,9 Milliarden Euro. Das sind bereits 54% der für 2010 in Aussicht gestellten rund 7,2 Milliarden Euro mit einer Schwankungsbreite von 500 Millionen nach oben oder unten. Sehr erfreulich stellt sich auch die weiterhin hohe Solvabilitätsquote von 170% dar. Zusammengenommen sind diese Zahlen der Beleg für die Stabilität, die das Unternehmen, die Kunden und die Aktionäre aus der geografischen und segmentspezifischen Diversifikation erzielen. Kurz, unsere breite Aufstellung macht uns stark für Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre. Vor einem Jahr, meine Damen und Herren, habe ich Ihnen unsere Einschätzung zur sogenannten neuen Normalität beschrieben. Einige der damals beschriebenen Merkmale nehmen inzwischen Gestalt an. Ich möchte daher heute unseren Blick auf wirtschafts- und ordnungspolitische Themen nur aktualisieren und Ihnen danach anhand von Beispielen die Aufstellung unserer globalen Geschäftsfelder erläutern, was wir in diesem Kreis nach meiner Kenntnis noch nicht gemacht haben. Die Konjunkturerholung setzt sich weltweit wie erwartet fort. Allerdings sehen wir nach noch keinen selbsttragenden weltweiten Aufschwung, insbesondere da die US-Wirtschaft weiter gemischte Konjunktursignale sendet. Vor einem Jahr schon hatte ich darauf hingewiesen, dass die hohen Wachstumsraten der Vergangenheit sich kurzfristig nicht fortsetzen werden. Vielmehr erwarten wir in den kommenden Quartalen weltweit insgesamt nur moderate Wachstumsraten. Einen Rückfall in eine Rezession sehen wir jedoch nicht, wie Sie auch auf der Folie 3 erkennen können. Wir sind froh, dass viele der von Beobachtern geäußerten Befürchtungen nicht eingetreten sind und unsere gedämpft positive Sichtweise sich als die richtige herausgestellt hat. Asien ohne Japan ist nach wie vor die Region mit hoher Wachstumsdynamik, aber auch Lateinamerika präsentiert sich insgesamt als wirtschaftlich stabile Region mit guten Wachstumsraten. Auch Osteuropa haben sich die wirtschaftlichen Perspektiven wieder leicht verbessert. Hier in Europa haben wir dagegen ganz eigene Herausforderungen zu bestehen. Vor allem die hohen Haushaltsdefizite einiger europäischer Staaten haben in den vergangenen Monaten zu vielfältigen Diskussionen um die Zukunft der Europäischen Währungsunion geführt. Die EU steht nun vor Aufgaben, die genommen werden müssen. Die aktuelle Herausforderung ist es, die teilweise sehr hohen Haushaltsdefizite deutlich zu senken und dafür sind strikte Haushaltskontrollen erforderlich. Auch bedarf es Anstrengungen zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit in einzelnen Ländern. Zudem kommt Europa nicht umhin, den Stabilitätspakt zu reformieren, um überbordenden Staatsverschuldungen dauerhaft Einhalt zu bieten. Die bereits eingeleiteten Konsolidierungsschritte vieler Regierungen bieten nach unserer Einschätzung eine gute Chance, dass diese Krise gemeistert werden kann. Es bleibt also vorerst bei der sogenannten neuen Normalität und für die Allianz sind nach wie vor in einem solchen Umfeld Kapitalausstattung, Unternehmensgröße und Unternehmensflexibilität zentralen Faktoren, um erfolgreich agieren zu können. Infolge der Finanzkrise hat es eine Reihe neuer Impulse der Regierung und der Europäischen Kommission zur Regulierung gegeben. Die wichtigsten aus Sicht der Versicherungsindustrie haben wir auf der Folie 5 aufgeführt. Ich möchte aus Zeitgründen hier nicht auf jeden einzelnen der Punkte eingehen, sondern nur einige Beobachtungen mit Ihnen teilen. Erstens zum Thema Sicherheit. Wir finden es richtig, dass das Versicherungsgeschäft stärker einer ökonomischen Risikobetrachtung unterzogen werden soll. Deswegen führt die Allianz seit Jahren eigene Stresstests durch und deswegen haben wir von Anfang an auch die Einführung von Solvency II unterstützt. Wir begrüßen ausdrücklich auch die Bemühungen des ISB um Standardisierung in der Rechnungslegung, weil dies aus Investoren- und Kundensicht zu einer besseren Vergleichbarkeit der Unternehmen führt. Gleichzeitig weisen wir aber auf die für alle Beteiligten unter dem Strich negativen Wirkungen hin, die sich nach heutigem Erkenntnisstand ergeben würden. Wir sind überzeugt, dass drei Entwicklungen vermieden werden müssen, die momentan noch in den Überlegungen angelegt sind. Das sind zum einen überzogene Kapitalanforderungen, dann eine höhere Volatilität in der Rechnungslegung und die Förderung von prozyklischem Verhalten. Also hier gibt es insgesamt noch intensiven Diskussionsbedarf, der möglicherweise auch den Zeitplan für die Einführung von Solvency II in Frage stellen könnte. Zur Aufsichtsqualität und Berücksichtigung des Geschäftsmodells von Versicherungen nur so viel. Die Diskussion um die künftige Struktur der Versicherungsaufsicht betont uns insgesamt zu wenig den Aspekt der Qualität der Aufsicht. Qualität muss einerseits durch die Mitarbeiter der Aufsicht, andererseits aber auch durch die institutionelle Aufstellung sichergestellt werden. Deswegen sind wir für einen prinzipienbasierten Ansatz, bei dem Solvenz- und Marktaufsicht aus einer Hand erfolgen. Ein integrierter Finanzaufseher kann zentrale Risiken der Versicherungsbranche auch aus dem Geschäftsmodell der Versicherer heraus am besten beurteilen. Die Trennung von Marktaufsicht und Solvenzaufsicht wäre dagegen ein eindeutiger Schritt in die Vergangenheit und damit in die falsche Richtung. Lassen Sie mich damit wieder zum Geschäft kommen. Wenn man die Entwicklung der Allianz über einen langen Zeitraum verfolgt, dann fällt auf, dass es neben dem kontinuierlichen Ausbau der lokalen Geschäfte gelungen ist, globale Geschäftsfelder zu entwickeln, in denen wir inzwischen über sehr starke Markt- und Wachstumspositionen verfügen. Wir gehören in 44 lokalen Märkten und auch in unseren vier globalen aufgestellten Geschäftsfeldern mindestens zu den jeweils 6 größten Anbietern. Mittels dieser globalen Präsenz gelingt es immer wieder, negative Sonderentwicklungen in einzelnen Sparten oder Regionen zu kompensieren. Die Allianz ist auch deswegen stark, weil sie bei aller professionellen Vorsicht die mittel- und langfristigen Entwicklungslinien im Blick behält. Und dazu gehört die unumkehrbare Globalisierung der Wirtschaft. Ein Weg, die daraus entstandenen Chancen zu nutzen, ist der Ausbau dieser global agierenden Geschäftsfelder. Die Folie 7 zeigt Ihnen einmal auf einen Blick unsere verschiedenen Global Lines und den Anteil, den sie zum Umsatz beitragen. Diese Geschäftsfelder zeichnen vor allem drei gemeinsame strategische Ansätze aus. Erstens, sie verfolgen alle mit einem globalen Management ein weltweites Geschäftsmodell, dem auch auf der Kundenseite zunehmend globale Einkäufer gegenüberstehen. Zweitens, sie bieten ihren Kunden zentrale Key Account Manager an. Und drittens, sie ermöglichen den Auf- und Ausbau von Spezialistenteams und von Systemen, denen die einzelnen Ländergesellschaften nicht für alle Spezialthemen leisten können. Als Beispiel unser Industrieversicherer AGCS, der dem Kunden einen Key Account Manager als zentralen Ansprechpartner zur Verfügung stellt. Dieser Key Account Manager kümmert sich sowohl um das erforderliche Risikomanagement und Präventionsleistungen in den verschiedenen Sparten, aber auch um die Unterstützung von den AGCS-Niederlassungen rund um den Globus. Der Kunde kann sich so weltweit auf eine einheitliche AGCS-Leistungsqualität verlassen. Ein weiteres Beispiel aus der Automobilwirtschaft. Die Allianz ist einer der größten Autoversicherer der Welt und Marktführer im Geschäft mit diesen Automobilherstellern. Die Kooperation ist ein wichtiger Wachstumsmarkt, in den wir investieren. Mittelfristig wollen wir die Beitragsannahmen von 1,5 auf 2 Milliarden Euro steigern. Ich kann Ihnen heute sagen, dass wir mit Volkswagen gerade frisch vereinbart haben, die seit 60 Jahren bestehende und erfolgreiche Partnerschaft deutlich auszubauen und langfristig fortzuführen. Beide Häuser haben ihr Interesse an einer Intensivierung der Kooperation sehr deutlich gemacht und hier auch dokumentiert mit der Verlängerung der Partnerschaft. Unsere Global Lines wie Mondial, Euler Hermes oder AGCS bieten häufig Lösungen, die Versicherungen mit besonderen Dienstleistungen kombinieren. Und wir sind davon überzeugt, dass diese Geschäftsfelder auch künftig über dem Marktdurchschnitt wachsen werden. Die Gründe liegen zum einen genau in dieser Verknüpfung mit neuen Dienstleistungen und zum anderen in der wachsenden Nachfrage nach weltweit handlungsfähigen Dienstleistern, die wir mit den Global Lines befriedigen. Wenn Sie sich einmal die vergangenen 5 Jahre auf der Folie 8 ansehen, dann können Sie die gestiegene Bedeutung der Global Lines für unser Geschäft erkennen. Inzwischen sind diese Geschäftsfelder für ein gutes Drittel unseres operativen Ergebnisses verantwortlich und dieser Anteil wird sich aufgrund des stärkeren Umsatzwachstums mittelfristig weiter erhöhen. Lassen Sie mich aus der Folie 9 zum Umsatzwachstum der Global Lines das Beispiel AGI herausgreifen, also Allianz Global Investors. Vor gut 10 Jahren haben wir mit dem Aufbau unseres Asset Management Geschäfts begonnen und haben dafür verschiedene Aktien- und Fixed-Income-Vermögensverwalter wie den DIT und PIMCO übernommen. Die Kombination von starken Marken wie beispielsweise ACM, NFJ, Nicholas Applegate und PIMCO unter dem Dach von AGI macht uns heute zu einem der größten Asset Manager, aktiven Asset Manager weltweit. Dabei hat uns auch unser Geschäftsmodell im Asset Management geholfen, das bewusst den internen Wettbewerb fördert. Die Entwicklung der Assets under Management ist Beleg für den Erfolg unserer Strategie, mit verschiedenen Marken und Produkten weltweit aufzutreten. Insgesamt bringt uns die Kombination unserer Expertise auf den Feldern Versicherung, Asset Management und Pensionslösungen eine hervorragende Position im gesamten Altersvorsorgegeschäft. Das Asset Management wie auch unsere anderen globalen Geschäftsfelder komplettieren das Geschäftsmodell der Allianz und helfen einerseits schwierige Zyklen im Schadenunfallgeschäft auszugleichen. Zusätzlich ergänzen die globalen Geschäftsfelder der Allianz unsere starke Position in vielen lokalen Märkten der Welt und das ist eine echte Win-Win-Kombination. Unsere Stärke als Finanzgemeinschaft beruht auch auf diesem Zusammenspiel zwischen lokalen und globalen Geschäftseinheiten. Und dazu kommt die hervorragende Kapitalstärke, unser konservatives Anlageprofil und unsere breite geografische Aufstellung. Nun, meine Damen und Herren, zum Ausblick für das Jahr 2010. Nach 6 Monaten stellt sich die Situation folgendermaßen dar. Wir haben im ersten Halbjahr sehr gute Ergebnisse erzielt und ich bin daher zuversichtlich, dass wir unser in Aussicht gestelltes operatives Ergebnis von 7,2 Milliarden Euro mit einer Schwankungsbreite von 500 Millionen nach oben oder unten erreichen werden. Aus einer Reihe von Gründen, auf die Herr Bethe in seiner Präsentation näher eingeht, sollte man nach unserer Überzeugung das operative Ergebnis des ersten Halbjahres von 3,9 Milliarden Euro für eine Schätzung des operativen Ergebnisses für das Gesamtjahr aber nicht einfach verdoppeln. Damit gebe ich an Herrn Bethe ab, der Sie nun durch die Detailzahlen führt.
Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich habe das Vergnügen, Ihnen heute Morgen die Zahlen des zweiten Quartals etwas mehr im Detail vorzustellen. Ich würde Sie bitten, die entsprechende Unterlage anzuschauen. Ich beginne auf der Seite 3, die die wesentlichen Nachrichten für das zweite Quartal versucht zusammenzufassen. Unser Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal ist zweistellig gewachsen auf 25,4 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis ist auf 2,2 Milliarden Euro gewachsen und der Quartalsüberschuss liegt bei 1,1 Milliarden Euro und zwar aufgrund von bewusst geringer realisierten Gewinnen aus Kapitalanlagen. Ich gehe darauf später nochmal ein. Und wir verzeichnen nach wie vor eine sehr gute Kapitalausstattung mit einer Solvabilitätsquote von 170%. Auf der Seite 4 finden Sie die übliche Übersicht über Quartalsergebnisse entlang der wesentlichen finanziellen Kennzahlen, Umsatz, operatives Ergebnis und dem Jahresüberschuss. Sie können hier sehr schön die Entwicklung sehen. Gegenüber dem Vorjahresquartal der Umsatz um 14,5% gestiegen, vor Bereinigung um Währungsschwankungen, das operative Ergebnis um fast 23% gewachsen. Das Nettoergebnis liegt unter einem sehr, sehr hohen Vorjahreswert, der geprägt war durch sehr hohe Einmalerträge aus dem Verkauf von Anteilen an der chinesischen Bank ICBC und der Bewertung unserer Finanzanlagen in der US-Versicherung Hartford, die das Q2-Ergebnis 2009 maßgeblich nach oben getrieben haben. Auf der Seite 5 zeigen wir Ihnen die Entwicklung der Kapitalausstattung. Auf der linken Seite die Entwicklung des Eigenkapitals, auf der rechten Seite die Entwicklung der Finanzkonglomerate Solvabilität. Zum Eigenkapital bleibt festzuhalten, wir liegen knapp bei 44 Milliarden Euro, ungefähr 1 Prozentpunkt gestiegen gegenüber dem ersten Quartal dieses Jahres. Das Zahl erscheint etwas niedrig. Dabei ist bitte zu berücksichtigen, dass wir bezahlt haben die Dividende für die Allianz von 1,85 Milliarden Euro im zweiten Quartal, die dort negativ zu Buche schlägt. Die Solvabilität, wie eben beschrieben, um 2 Punkte gestiegen auf jetzt 170%. Ich würde gerne den Überblick auf die Gruppenergebnisse, Seite 7, sehen Sie den Überblick der Umsatzentwicklung nach den einzelnen Geschäftsfeldern Schadenunfall, Leben, Kranken und Asset Management. In Summe ist auf Basis des sogenannten internen Wachstums, also die Bereinigung der Wachstumsraten, um vor allen Dingen in diesem Quartal besonders wichtigen Foreign Exchange Effekte, um 10,8% gestiegen. Schadenunfall war im Wesentlichen flach nach Wechselkurs. Leben, Kranken sind wir sehr stark gewachsen, weiterhin mit 16,2%. In einem Wirtschaftsumfeld, wo die Volkswirtschaft mal 2% wächst, ein sehr erstaunliches und sehr starkes Ergebnis. Und Asset Management hat dies noch weit übertroffen. Das Asset Management Geschäft ist gewachsen um 43,7%. Ein sehr, sehr starker Wert. Auf Seite 8 sehen Sie die Aufgliederung unseres operativen Ergebnisses nach Geschäftsfeldern. In Schadenunfallversicherung eine Steigerung von 28%, in Asset Management eine mehr als Verdopplung auf 516 Millionen Euro und in Leben Kranken ist das Ergebnis bei 713. Zur Erläuterung, wir haben für das Jahr in Aussicht gestellt ungefähr einen operativen Profit in der Leben- und Krankenversicherung von 2,8 Milliarden. Die 713 Millionen sprechen also damit genau einem Durchschnittswert über die Quartale, spricht unserem Zielwert. Der Wert in 2009 mit 99 Millionen war durch einige Einmaleffekte besonders positiv ausgefallen. Wir hatten sowohl in der US-Lebensversicherung als auch in Frankreich durch Credit Spread Entwicklungen und die Entwicklung der sogenannten Fair Value Optionen besondere positive Effekte, die sich in diesem Jahr nicht wiederholen konnten. Im Bereich Corporate und Sonstiges hat sich das Ergebnis auch signifikant verbessert. Die Einmalinvestitionen für den Aufbau der Allianz Bank sind weggefallen. Das wirkt sich sehr positiv aus. Und zweitens haben wir ein Hedging-Programm eingelegt, um Foreign Exchange Volatilität zu beherrschen im Corporate-Segment. Auch das wirkt sich sehr positiv auf, sodass wir in Summe, wie gesagt, bei 2,191 Milliarden Euro im Quartal liegen. Auf der Seite 9, komplizierteste Seite, glaube ich, dieser Präsentation, finden Sie die Entwicklung des nicht operativen Ergebnisses im Quartalsvergleich. Hier können Sie auch sehr schön erkennen, was eigentlich die Entwicklung gegenüber dem Vorjahr ausgemacht hat beim Nettoeinkommen und in seiner Auswirkungen. Das ist die erste Zeile, realisierte Gewinne und Verluste aus Abschreibungen auf Investments und den Nettowert. Die wird auf der rechten Seite in der grauen Tabelle aufgegliedert in realisierte Gewinne und Verluste und Wertberichtigung. Hier kann man sehr schön erkennen, wir haben im Vorjahresquartal knapp 898 Millionen Euro realisierte Gewinne aus Aktienverkäufen gehabt. Dieser Wert lag im zweiten Quartal 2010 zu 177 Millionen Euro. Lassen Sie mich hier kurz bitte verweilen. Ich erinnere daran, dass wir einen nicht zu kleinen Aktienmarktcrash zu verzeichnen hatten im Monat Mai. Wir haben sehr vorsichtig agiert in dem Umfeld des zweiten Quartals und wollten durch kurzfristige Realisierung hier nicht unsere Zukunft belasten. Wir haben uns also sehr sorgfältig verhalten im zweiten Quartal mit den Realisierungen. Die anderen Positionen in der Entwicklung des nicht operativen Ergebnisses im kurzen Überblick. Der Zinsaufwand liegt auf dem erwarteten Niveau mit minus 220 Millionen Euro. Vollkonsolidierte Private Equity Investments haben mit minus 15 Millionen beigetragen, eine Verbesserung gegenüber dem schwierigen Umfeld im Jahr 2009. Die Restrukturierungsaufwendungen liegen auch weitgehend im Plan mit 42 Millionen Aufwendungen. Und dann bleiben zwei andere Positionen, die erwähnenswert und erklärungswürdig sind. Das eine sind die akquisitionsbedingten Aufwendungen und das zweite sind die sonstigen nicht operativen Aufwendungen. Die akquisitionsbedingten Aufwendungen enthalten im Wesentlichen 70 Millionen Veränderungen, die auf die Akquisition der sogenannten B-Shares zurückzuführen sind. Das sind akquisitionsnahe Aufwendungen für Eigenkapital bei PIMCO. Der Preis für diese B-Share entwickelt sich parallel zur Entwicklung der operativen Profitabilität. Deswegen steigt dieser Wert und wir sind sehr froh, diesen Aufwand zu tätigen, weil er reflektiert eine dramatisch gestiegene Profitabilität bei PIMCO. Bei den sonstigen nicht operativen Aufwendungen sind Einzelfaktoren zu berücksichtigen, vor allen Dingen die hohe Volatilität der sogenannten Warrants bei der Versicherung Hartford in den Vereinigten Staaten. Da hatten wir gegenüber dem Vorjahr eine massive Verschlechterung auf Basis des gefallenen Aktienwertes der Hartford im zweiten Quartal. Der Swing war hier 167 Millionen Euro nach unten. Aufgrund der Kapitalmarktentwicklung im zweiten Quartal keine Überraschung. Im dritten Quartal hat der Wert sich schon wieder massiv erholt. Gestern stand die Aktie bei der Hartford wieder oberhalb von 24 Dollar. Das heißt, es ist geschuldet der Volatilität in dem Aktienwert. Und Warrants sind immer noch volatiler als die darunterliegende Aktie. Das ist bei einer Markt-to-Markt-Bewertung eines solchen Titels nicht zu verhindern. Auf der rechten Seite noch zwei wichtige Informationen, die einen Ausdruck geben der Solidität der Allianz zum jetzigen Zeitpunkt. Da ist eine Information zum Thema Bestand nicht realisierter Gewinne und Verluste aus Aktien und Rentenpapieren. Die belaufen sich per Ende des zweiten Quartals in Summe auf 6,9 Milliarden Euro. Ein Wert, der dramatisch über den 1,8 Milliarden liegt, die wir im Quartal des letzten Jahres zu verzeichnen haben. Auf Seite 10 dann die Entwicklung des Nettoeinkommens oder des Jahresüberschusses für das Quartal. 2,191 Milliarden Euro operatives Ergebnis, nach nicht operativen Ergebnis und Steuern dann bei 1,085. Der Anteil anderer Gesellschafter entfallen ist gestiegen wegen der Ergebnisverbesserung in der Kreditversicherung. So viel zu den Gruppenkennzahlen. Ich würde jetzt gerne auf die einzelnen Geschäftssegmente eingehen und damit beginnen auf der Seite 12. Die Schadenunfallversicherung verzeichnete im zweiten Quartal einen Umsatz von 10 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis steigt um 28% auf 1,147 Milliarden Euro und die Schadenkostenquote liegt bei 96,3%. Die Belastung aus den Naturkatastrophen, die uns besonders betroffen hat im ersten Quartal, setzt sich leider auch im zweiten Quartal fort. Ich werde darauf gleich im Detail noch eingehen. Auf der Seite 13 sehen Sie die Entwicklung der Umsätze in den einzelnen Hauptmärkten der Allianz. Wir haben ein sehr heterogenes Bild. Wir wachsen in den Märkten, in denen das wirtschaftliche Umfeld und die Margen attraktiv sind. Dazu gehören vor allen Dingen Südamerika zum Beispiel, das Vereinigte Königreich oder Australien. Auch im Asia Pacific wachsen wir dort, wo die Margen gut sind. In anderen Ländern, wo die Margen nach wie vor geprägt sind von Überkapazität und Verdrängungswettbewerb, wie in Deutschland und in Frankreich, oder wo regulatorische Veränderungen nach wie vor die Profitabilität negativ belassen, wie in Italien, geben wir Umsatz ab, um unsere Margen zu schützen. Auf der Seite 14 beschreiben wir die Ergebniskomponenten der Schadenunfallversicherung. Ich würde gerne Ihr Augenmerk auf die rechte Seite lenken. Dort ist das operative Ergebnis in seiner Veränderung aufgegliedert nach technischem Ergebnis und vor allen Dingen dem Anlageergebnis. Beide Komponenten haben sich gegenüber dem Vorjahr signifikant verbessert. Auf der Technikseite reflektiert sich vor allen Dingen der Aufschwung in der Kreditversicherung. Nach sehr großen Belastungen in den Vorjahren entwickelt sich Euler Hermes wieder sehr, sehr gut. Wir hatten vor allen Dingen auch geringere Belastungen aus Großschäden, die uns auch im letzten Jahr besonders belastet haben. Auch sie verschwinden langsam und hoffentlich dauerhaft aus unserem Ergebnis. Und natürlich spielt sich auch das höhere Abwicklungsergebnis, auf das ich jetzt gleich noch eingehen werde, in dieser Zahl wieder. Auf Seite 15 der Überblick der einzelnen Ergebniskomponenten der Schadenkostenquote. Unsere Schadenquote für das zweite Quartal lag bei 68,6% und die Kostenquote bei 27,7%. Die einzelnen Länderzahlen finden Sie auf der rechten Seite und hier sehen Sie sehr schön, dass wir nach wie vor nicht nur bei Wachstum, sondern auch der Profitabilität im Portfolio ein heterogenes Bild haben. Wir haben einzelne Länder wie in Deutschland, in Frankreich und in Italien, sehr wichtige Märkte in Kontinentaleuropa, aber auch in Osteuropa, wo wir noch Schadenkostenquoten von über 100% zu verzeichnen haben. Sie reflektieren Überkapazität in den Märkten kombiniert mit andauerndem Verdrängungswettbewerb und wir müssen hier weiter hart dran arbeiten, diese Ergebnisse zu verbessern. Auf der anderen Seite haben wir sehr, sehr starke Ergebnisse in der Schweiz, in Spanien, Südamerika, bei der AGCS und in dem Vereinigten Königreich zu verzeichnen, als auch in Australien, wo unsere Profitabilität hervorragend ist und die auch die Schwächen in den einigen unserer Kernländern, die wir noch zu verzeichnen haben, mehr als überkompensieren können. Die Seite 16 nur zur Erwähnung für die technisch interessierten Kollegen unter Ihnen. Wir gucken insbesondere in der Diskussion mit unseren Investoren immer sehr stark darauf, wie entwickelt sich eigentlich eine Kennzahl, die wir Accident Year Loss Ratio nennen, also die Geschäftsjahresschadenquote bereinigt um die Abwicklungsergebnisse der Vorjahre. Das ist abgebildet im oberen linken Quadranten der Seite 16. Und dort differenzieren wir zwischen den Zahlen inklusive der Naturkatastrophenbelastung und exklusive. Was man sehr schön sehen kann an der roten Kurve, ist die sehr, sehr hohe Belastung, die wir im ersten Quartal hatten aus Nat-Cat-Schäden. Und auch im zweiten Quartal liegen wir überhalb des langfristigen Trendes. Was man auch sehen kann, ist, dass exklusive Naturkatastrophen sich jetzt unsere Schadenquote stabilisiert auf unter 71%. Das ist eine gute Entwicklung. Die reflektiert sich auch im Quadranten auf oben rechts auf der Seite 16. Dort können Sie die Veränderungen der Schadenquote zwischen dem Vorjahr und dem zweiten Quartal dieses Jahres erkennen. Wir hatten nach wie vor, und das bedeutet diese plus 1,5, eine zusätzliche Belastung von 1,5 Prozentpunkten in der Schadenquote aus Naturkatastrophen oberhalb des Vorjahresniveaus. Das war eine negative Entwicklung, die wird aber zu einem großen Teil ausgeglichen durch positive Entwicklungen entlang von drei Dimensionen. Erstens signifikante Verbesserungen bei der Kreditversicherung, Verbesserungen durch erhöhte Preise, die wir across des Portfolios relativ zum Risikogehalt erzielen konnten, und einer signifikanten Verbesserung von Schadenhäufigkeit und Schadenhöhe. Also die Maßnahmen, die wir ergriffen haben im letzten Jahr, scheinen sich jetzt auch in den Finanzergebnissen wiederzuspiegeln. Das Abwicklungsergebnis für das Quartal ist außergewöhnlich hoch, mit 4,2% gegenüber dem langfristigen Mittel. Es ist aber nicht außergewöhnlich hoch, gegeben die einzelnen Effekte, denn es speist sich zu einem sehr hohen Anteil aus Abwicklung aus der Kreditversicherung. Die Kreditversicherung, das haben Sie auf der Vorseite vielleicht gesehen, verzeichnet eine sehr, sehr niedrige kombinierte Schadenkostenquote im zweiten Quartal mit 67,4%, eine Halbierung gegenüber dem Vorjahr, und die Abwicklung allein in der Kreditversicherung beträgt 32,7%. Also das ist ein Einmaleffekt, der nicht gemanagt ist, sondern der kommt im Wesentlichen aus der Wicklung von Schäden aus der Wirtschaftskrise, die sich hier auf unser Portfolio durchschlägt. Also ein hoher Wert, aber eine normale Entwicklung. Auf der Seite 17 finden Sie die Entwicklung der Kostenbasis in der Sachversicherung. Mit 27,7% liegen wir unter dem Vorjahreswert, und wir hatten zum ersten Mal bei den Verwaltungskosten auf vergleichbarer Basis in den Ländern Frankreich, Italien und Deutschland einen Rückgang von 30 Millionen Euro zu verzeichnen. Auf der Seite 18 ist die Entwicklung der Investmenterträge abgetragen. Dabei unterscheiden wir die operativen Investmenterträge von dem AO-Ergebnis. Das finden Sie bei dem nicht operativen Teil, den ich eben beschrieben habe. Hier gibt es drei Komponenten, und die wichtigste sind die Zinsen und die ähnlichen Erträge. Sehr schön ist die Stabilisierung. Trotz fallenden Zinsen am Kapitalmarkt gelingt es, unser Zinsergebnis zu stabilisieren auf dem Niveau von rund 941 Millionen Euro für das zweite Quartal. Die Seite 19 zeigt eine weite für uns sehr wichtige Kennzahl auf der linken Seite, das ist die Entwicklung der durchschnittlichen Anlagebasis. Nur wenn unsere Anlagebasis wächst, können wir trotz fallender Zinsen weiterhin gute operative Investmentergebnisse zeigen. Die Anlagebasis, nachdem sie geschrumpft war über ein Jahr, wächst jetzt wieder mit 7,5%, und auch bereinigt um Foreign Exchange Effekte wächst die Verzinsbasis, für uns sehr wichtig. Das wären meine Ausführungen zum Segment Schadenunfallversicherung. Ich würde jetzt Ihre Aufmerksamkeit gerne lenken auf die Seiten 21 fortfolgende zum Thema Leben-Krankenversicherung. Hier ist der Umsatz gestiegen um 16,2% auf 14,1 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis beläuft sich im Plan auf 713 Millionen Euro. Die Anlagebasis ist auch wie im P&C-Bereich signifikant gestiegen, und zwar um 11 Milliarden Euro auf 414 Milliarden Euro verwaltete Mittel. Der Neugeschäftswert, das heißt der Barwert, wie wir ihn rechnen, für das von uns in diesem Quartal gezeichnete Neugeschäft liegt bei 247 Millionen Euro und hat eine Neugeschäftsmarge, die gegeben das Zinsumfeld bei sehr guten 2,2% liegt. Die Seite 22 zeigt ein aus unserer Sicht sehr überzeugendes Bild für die Allianzgruppe. Anders als in früheren Jahren haben wir Wachstum, das nicht nur sehr stark ist. Sie sehen auf der linken Seite nominal 20% gewachsen, bereinigt um Wechselkurseffekte immerhin noch 16,2%, sondern wir sehen auf der rechten Seite, dass wir außer in den Märkten Schweiz und Niederlanden, wo wir ein sehr unattraktives Marktumfeld vorfinden mit sehr niedrigen Margen, zum Teil negativen Margen und deswegen nicht wachsen wollen, in allen Segmenten unseres Lebensportfolios sehr starkes Wachstum. Das spiegelt das Vertrauen in die Allianz und vor allen Dingen in das Produkt wieder. Nach vielen Jahren, wo Leute spekuliert haben, ist ihnen eine sichere Rendite in der Außerlebensversicherung wichtig. Sowohl aus traditionellen Produkten, das sehen Sie auf der linken Seite, die IFRS-Prämien wachsen signifikant, aber auch in anlageorientierten Produkten, insbesondere solchen, die eine Garantie bieten, wie sie die Allianz mit ihrer Kapitalbasis darstellen kann. Die Seite 23 veranschaulicht die Ergebniskomponenten. Wie vorhin angedeutet, hatten wir einen negativen Swing, vor allen Dingen im Anlageergebnis. Das ist im Wesentlichen ein buchhalterischer Effekt. 267 Millionen des negativen Swings kommt aus der Veränderung von Credit Spreads und Zinsänderungen, die wir im USA zu verzeichnen hatten im vergleichbaren Vorjahresquartal und aus einer Veränderung der sogenannten Fair Values in Frankreich von 175 Millionen, die sich in diesem Jahr nicht wiederholt haben. Was sehr positiv ist, ist die Entwicklung unseres Kostenergebnisses. Zunehmend wird auch Effizienz in der Lebensversicherung zu einem Wettbewerbsfaktor. Hier wollen wir sicherstellen, dass wir auch auf der Kostenseite Gewinne erzielen können, das heißt, wir weniger Geld ausgeben, als in die Produkte hereinkalkuliert sind. Das betrifft übrigens nicht nur unsere Aktionäre, sondern auch unsere Kunden. Leben- und Krankenversicherung. Investmentergebnis ist 3,8 Milliarden Euro. Dabei ist die wichtigste Komponente, wie in der Sachversicherung, Zinsen und ähnliche Erträge, die von 3,6 Milliarden auf 3,97 Milliarden angestiegen sind, also fast 4 Milliarden Zinsergebnisse. Die Realisierungserlöse sind signifikant zurückgegangen. Wie eben schon angedeutet, wir sind im zweiten Quartal sehr vorsichtig gewesen mit Realisierung, liegt jetzt bei 10 Milliarden Euro und der Investmentaufwand liegt bei knapp 184 Millionen Euro. Auf der Seite 25 sehen Sie eine Aufstellung, die wir sehr genau beobachten. Das ist sind die sogenannten Nettomittelzuflüsse. Es ist nicht nur wichtig, dass die Assetbasis wächst, sondern dass wir von unseren Kunden auch Nettozuflüsse haben, zu verzeichnen haben. Sie können sehr schön sehen, wir haben profitiert von Wechselkurseffekten und Zinsen und ähnlichen Erträgen, kompensiert zum Teil durch Markteffekte, also Verluste durch den Capital Markets Crash, wenn Sie so wollen, den kleinen im zweiten Quartal. Trotzdem waren die Nettomittelzuflüsse mit 2,4 Milliarden sehr positiv und sowohl bei der Allianz Leben als auch in Italien, in den USA und Asia Pacific hatten wir signifikante Nettomittelzuflüsse. Dadurch ist die Anlagebasis, das zeigt Ihnen die Seite 26, das sind die Assets, die entfallen auf die traditionelle Lebensversicherung, auf 338 Milliarden Euro oder 15,6 Prozentpunkte gestiegen. Die Seite 27 bricht die Neugeschäftsmarge auf in ihre einzelnen Komponenten. Hier können Sie sehen, dass wir in allen Regionen derzeit positive Margen zu verzeichnen haben, trotz des gesunkenen Zinsniveaus positiv. Das kann sich in den zukünftigen Quartalen auch mal ändern. Wenn wir weiter starkere Ergebnisrückgänge haben auf der Zinsseite, kann es sein, dass die ein oder andere Portfolio mal kurzfristig auch negativ werden kann. Wir planen aber in Summe weiterhin attraktive Neugeschäftsmargen im Leben, trotz des sehr schwierigen Zinsumfelds. So viel zum Thema Segment Leben, Krankenversicherung. Jetzt würde ich gerne zum Asset Management kommen. Die Beschreibung der Fakten dazu ab Seite 29. Auf der Seite 29 die wesentlichen Ergebnisse zusammengefasst. Die für Dritte verwalteten Anlagen übertreffen mittlerweile mehr als 1.100 Milliarden Euro. Insgesamt verwaltete Anlagen, also inklusive der Assets der Allianzgruppe, überschreiten diese 1.400 Milliarden Euro. Der Nettomittelzufluss lag im zweiten Quartal bei 23 Milliarden Euro bei Anlagen für Dritte und das hervorragende operative Ergebnis lag bei 516 Millionen Euro bei einem Aufwandertragsverhältnis von 56,6%, einem absoluten Spitzenwert in der Industrie. Die Seite 30 veranschaulicht die Entwicklung der für Dritte verwalteten Anlagen. Ein Anstieg von 40%, bereinigt um Wechselkurseffekte immerhin noch 29% auf die eben beschriebenen Werte. Dabei liegen die Aktien bei 145 Milliarden und Rentenpapiere bei 992 Milliarden. Seite 31 verdeutlicht die Nettomittelzuflüsse nach Rekordwerten in den Vorquartalen, nach wie vor starker Zufluss. Der exakte Wert fürs Quartal liegt bei 22,6 Milliarden Euro. Die Provisionen sind entsprechend gestiegen. Seite 32 veranschaulicht Ihnen die Dynamik. Internes Wachstum fast 49% auf 1,188 Milliarden Euro Provisionsüberschüsse, auch ein Spitzenwert. Die Seite 33 übersetzt diese Zahlen in das operative Ergebnis. eine mehr als Verdopplung auf 516 Millionen Euro nach dem absoluten Spitzenwert im vierten Quartal 2009 sehr nahe dran. Eine halbe Milliarde pro Quartal ist ein wirklich hervorragendes Ergebnis. Dabei tragen insbesondere Provisionsüberschüsse, wie eben beschrieben, zu der Ergebnissteigerung bei. Der höhere operative Aufwand ergibt sich einfach, dass man für mehr Assets auch mehr Hände und Köpfe braucht und eine Beteiligung natürlich der Mitarbeiter an dem Ergebnis. Die Seite 34 verdeutlicht den Treiber dieser Ergebnisse, im Wesentlichen das Rentengeschäft. Dort haben wir 45,1% Wachstum in den Anlagen gehabt. Die Performance liegt bei einer Outperformance-Ratio von 90%, ein absoluter Spitzenwert, und das operative Ergebnis um 79% auf 443 Millionen gestiegen. Im Aktiengeschäft sind die Anlagen gewachsen mit Ausflüssen von 4,8 Milliarden. Die Outperformance liegt im Industrieschnitt mit 62% und das operative Ergebnis liegt bei 25 Millionen nach einem Verlust im Vorjahr. Sehr schwieriges Umfeld nach wie vor. Das Geschäft durch signifikante Korrekturen auf der Kostenbasis jetzt dauerhaft profitabel, so die Pläne. Die Seite 36 bietet eine Zusatzinformation, die normalerweise vielen Betrachtern nicht ganz so klar ist. Was wir hier zeigen, ist die Entwicklung und den Beitrag der Asset Management Gesellschaften zur Allianzgruppe, und zwar zum Quartalsüberschuss, also Net Income. In der Vergangenheit wurde immer gesagt, ja, ist alles ganz toll, aber der Nettobetrag Net Income nach den ganzen Aufwendungen ist der relativ niedrig. Dem ist nicht mehr so. Durch unseren Buyout der V-Units in den vergangenen Jahren und die Veränderung der Ergebnisstruktur konnten wir das Ergebnis gegenüber dem Vorjahresquartal mehr als verdoppeln, 230 Millionen Nettoeinkommen Beitrag zum Gruppenergebnis allein in diesem Quartal. Der Anteil des Asset Managements an den Gruppenüberschüssen ist für das erste Halbjahr auf 14% gestiegen, signifikant über den Vorjahren, und dürfte auch weiter zunehmen. Insofern lassen Sie mich bitte nochmal zusammenfassen auf Seite 38, wo wir stehen. Wie Herr Dieckmann es eben geschrieben hat, im Blick aus unserem Augenblick, wir befinden uns aus unserer Sicht weiter auf Zielkurs. Unser Umsatz wächst zweistellig auf 25 Milliarden, jetzt fürs halbe Jahr 56 Milliarden. Das operative Ergebnis 2,2 Milliarden und der Quartalsüberschuss, ob schon mit 1,1 Milliarden unter dem Vorjahr, summiert sich in Summe jetzt schon auf 2,7 Milliarden Euro und unsere Kapitalbasis ist mit einer Solvabilitätsquote von 170% nach wie vor an der Spitze unserer Industrie. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
So, meine Damen und Herren, wir sind jetzt bereit für die Fragerunde. Wir bekommen jetzt die Anleitung, Sie bekommen die Anleitung, um sich einzuwählen für Ihre Fragen.
Meine Damen und Herren, die heutige Fragerunde wird elektronisch durchgeführt. Wenn Sie sich für eine Frage melden möchten, drücken Sie bitte Stern 1 auf Ihrer Telefontastatur. Bitte stellen Sie dabei sicher, dass Ihre Stummtaste deaktiviert ist, damit Ihr Signal uns erreichen kann. Falls Ihre Frage inzwischen beantwortet wurde, können Sie sich mit Stern 2 wieder aus der Fragerunde zurückziehen. Ich wiederhole, bitte drücken Sie jetzt Stern 1 auf Ihrer Telefontastatur für Ihre Frage. Wir haben eine erste Wortmeldung von Michael Flämig von der Börsenzeitung. Bitte schön.
Ja, guten Tag, Herr Dieckmann, Herr Bäte, Herr Galli-Zuckero. Ich hätte drei Fragen insgesamt. Erstens, Herr Dieckmann, Sie hatten gesagt eingangs, dass Sie die Annahmen der neuen Normalität im Wesentlichen bestätigt finden. Wenn man sich jetzt umschaut, hört man überall von Rekordgewinnen berichtet und die Stimmung in Deutschland ist auch ausgezeichnet. Gibt es denn da eine Täuschung in der breiten Öffentlichkeit aus Ihrer Sicht? Die zweite Frage, indirekt damit zusammenhängt, Ihre Solvabilitätsquote ist jetzt bei 170%, das ist der oberste Rand der selbstgesteckten Bandbreite. Denken Sie denn da, stärker Liquidität an die gesamten Stakeholder auszuschütten? Und die dritte Frage betrifft die Schadenunfallversicherung. Herr Bäte, da war eingangs im Geschäftsjahr eine Zielquote von 96,5% angepeilt worden. Jetzt steht man nach einem Halbjahr bei 98,4%, auch wenn es im zweiten Quartal extrem gut war. Ist denn diese 96,5% nach wie vor erreichbar? Und sind die Abwicklungsgewinne in der Kreditversicherung, die Sie als Einmaleffekt im zweiten Quartal bezeichnet hatten, nicht auch noch, wenn nicht ganz in dieser Höhe, in den nächsten Quartalen zu erwarten? Danke.
Ja, Flimmig, Sie haben recht, die Wirtschaftsentwicklung im ersten Halbjahr, insbesondere aus deutscher Sicht, aus deutscher Industriesicht, ausgesprochen erfreulich gelaufen. Ich glaube, dafür gibt es unterschiedliche Gründe in unterschiedlichen Industriezweigen. Teilweise hat es mit Lagerhaltung zu tun, teilweise hat es aber auch was zu tun mit dem Aufholeffekt, den wir gesehen haben. Also ich glaube, dass, so sehr ich es mir wünschen würde, die gleichen Wachstumsraten im zweiten Halbjahr zu sehen, da ein bisschen vorsichtige Betrachtung angesagt ist. Und ich habe darauf hingewiesen auch, dass wir, ich sag mal, sehr unterschiedliche Signale aus den USA hören und einen Weltwirtschaftsaufschwung, der sich alleine auf die Stärke von China bezieht und den Anrainerstaaten, ist eben nicht weltweit selbsttragend. Also ich glaube, man muss hier ein bisschen vorsichtig sein. Aber in der Tat, das erste Halbjahr ist phänomenal gut gelaufen, insbesondere für die deutsche Wirtschaft.
Darf ich eine Nachfrage? Sie selbst hatten angekündigt, bei der Allianz wäre das im zweiten Quartal auch nicht so gut laufen und die Gründe sollten noch erläutert werden. Hatte ich zumindest jetzt nicht vernommen.
Also kann ich mich jetzt auch nicht erinnern. Ich glaube, wir haben alles das gesagt zum zweiten Quartal.
Achso, Sie hatten gesagt, im ersten Halbjahr das Ergebnis von 3,9 sei nicht hochzurechnen auf das Gesamtjahr. Und das würde der Herr Bethe noch erläutern.
Ja, wir haben auf eine ganze Reihe von Themen hingewiesen, wie Zinsentwicklung, okay. Kapitalmarkt. Und wenn man sich mal anguckt, macht in unserem Geschäft im Moment der Investmentteil ja gut 2/3 des Gewinnes aus. Also insofern ist es, glaube ich, richtig zu sagen, dass wir hier nicht einfach mit einer Verdopplung arbeiten können. Wir haben auch Wachstumsraten gesehen im Geschäft, die, ich sag mal, so nicht einfach vorzuschreiben sind. Insbesondere das Wachstum im Lebensgeschäft hängt ja auch sehr stark davon ab, was für andere alternative Anlagemöglichkeiten die Kunden haben. Das schlägt sich zwar nicht unmittelbar dann im Ergebnis durch, aber doch zumindest auf der Umsatzseite. Das Thema Solvabilität, wir haben ja immer gesagt, 170% ist unser Zielwert, die obere Grenze. Wir haben auch gesagt, dass wir darüber hinaus Freiheitsgrade sehen, um Dividenden oder Liquidität anzusprechen. Nur wir haben ein bisschen anderes Umfeld im Moment, wo wir mit dem Thema Solvabilität 2 wirklich erstmal Klarheit sehen müssen. Und ich glaube, wir werden zum Jahresende viele von den heute noch in Frage stehenden Themen auch abgearbeitet haben. Dann werden wir uns dann zu dem Thema äußern.
Danke.
Bitte gerne. Herr Flemmig, Sie hatten dann nochmal gefragt, das Thema Runoff, wie sieht das, geht das weiter und wie sieht es aus mit unserer Schadenkostenquote über das Jahr? Jawohl, das Ziel war, die Schadenkostenquote im Jahresmittel auf 96,5 zu senken. Das war aber, bevor wir die enormen Belastungen aus Naturkatastrophen, die sich ja nicht nur im ersten Quartal ausgeschlagen haben, sondern auch im zweiten Quartal andauern. Wir hatten Sturmschäden in Sachsen, also es ist übrigens nicht immer nur Chile oder weit weg, sondern aus direkt vor unserer Haustür, die uns weiterhin belasten. Der Ausblick für das Endjahr, wir machen keine Quotenaussagen, aber wir haben durchaus ja Bandbreiten aufgezeigt für das operative Ergebnis. Und ja, wir halten das Erreichen unseres Forecasts für das Segment P&C von zwischen 4 und 5 Milliarden Euro nach wie vor für erreichbar. So, da spielen viele Komponenten ein. Einmal, wie entwickeln sich Kosten, zweitens, wie entwickelt sich die Schadenquote und dann spielt sicherlich auch das Abwicklungsergebnis eine Rolle. Herr Perletter hat mal gesagt, langfristig preisen wir unser Portfolio immer so, dass wir Reserven bilden, die eine 2%ige Abwicklung Minimum ermöglichen. Der langfristige Schnitt der Abwicklung bei der Allianz der letzten 7 Jahre liegt oberhalb von 3%. Und wir werden weiter höhere Abwicklungsgewinne auch in der Kreditversicherung zu verzeichnen haben. Das heißt, der Runoff wird für dieses Jahr oberhalb von 2 Prozentpunkten liegen müssen. Ich kann aber hier keine Vorhersage machen, weil die Zahlen sich aus dem Portfolio entwickeln. Hinzu kommt vielleicht eine Bemerkung, in gut gemanagten Sachversicherungsportfolios wird in der Krise besonders konservativ reserviert. Das sehen wir eben jetzt im Abwicklungsergebnis der Kreditversicherung und wir sehen es auch in Frankreich, wir hatten ja die großen Millionenschäden, auch da bekommen wir oder hatten wir in dem Quartal höhere Abwicklung, die eine konservative, gute Reservierung im Vorjahr widerspiegelt. Vielleicht eine zusätzliche Bemerkung zum Thema Solvabilität, ich weise auf folgenden Punkt hin. Im Rahmen der Solvabilitätsberechnung haben wir außer Balance Sheet Reserven im Bereich Immobilien in diese Quote einberechnet. Das machen wir schon seit mehreren Jahren. Die machen knapp 9 Punkte dieser Quote aus. Diese Reserven werden nur auf Antrag von BaFin als Solvabilität anerkannt und das ist dabei immer zu berücksichtigen. Zweitens, Herr Diekmanns hat es erwähnt, das Zinsumfeld führt dazu, dass außerhalb der Solvabilitätsberechnung, die wir machen nach der Konglomeratsrichtlinie, auch das Rating und unser internes Modell betreffen. Das heißt, die niedrigen Zinsen setzen Kapital, erzeugen Kapitaldruck und wir müssen deswegen besonders vorsichtig sein im Bereich der Lebensversicherung und ausreichend Kapitalisierung vorhalten.
Könnte es denn sein, Herr Bäte, dass Sie diesen Antrag beim BaFin dann nicht mehr stellen künftig?
Also bezüglich der Immobilien? Wir haben ihn noch nicht gestellt.
Ach so.
Wir haben ihn noch nicht gestellt. Er wird nur auf Antrag genehmigt.
Ja, aber
das ist wichtig. Bei der Berechnung dieser Quote, das zeige ich jetzt seit 3 Quartalen im Rahmen der Berechnung sehr sauber. Also es ist wichtig zur Berücksichtigung und Interpretation der Qualität in einem solchen sehr schwierigen Umfeld. Das zweite Thema ist, ich würde gerne ergänzen, wir haben immer 3 Kapitalgrößen, die wir laufend beobachten. Das ist einmal die Konglomeratsrichtlinie als eine der wichtigsten Rahmenbedingungen, die wir beachten müssen. Es gibt aber noch 2 andere. Das ist einmal das interne Modell, nach dem wir steuern. Und dann gibt es unsere Ratingpartner, also Standard & Poor's, die wir auch im Cockpit berücksichtigen. Da sind wir das einzige Unternehmen oder einer der wenigen Unternehmen, die noch AA-Rating mit Stable Outlook haben. Da hat sich das Ratingmodell gerade geändert. Das sind also die Anforderungen an Kapitalisierung haben sich signifikant verschärft und das müssen wir auch beachten. Zudem haben wir noch Ratings von Moody's und AM Best und auch die gucken immer kritischer auf Kapitalausstattung. Also was ich damit nur sagen will, wir befinden uns mitnichten in einem Umfeld, wo wir mit der Solvabilität, die wir haben, jetzt mit dem Kapital rumspielen können, sondern wir müssen das weiterhin sehr sorgfältig beachten.
Dankeschön.
Nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Herbert Frommel von Financial Times Deutschland. Bitte schön.
Ja, guten Tag. Ich hätte eine Reihe von Fragen leider. Erstens würde ich gerne wissen, ob Sie mit der Entwicklung Ihres Aktienkurses zufrieden sind oder was Ihnen dazu einfällt, dass er seit ungefähr 7 Jahren schlechter, deutlich schlechter als der DAX zugegeben, wie andere Versicherer auch, aber gibt es da ein Problem der Investoren mit Ihrem Geschäftsmodell? Mich würde interessieren, ob Sie die globalen Geschäftsfelder auch physisch weiter ausbauen, also physisch im Sinne von, dass noch mehr Geschäft da reinkommt. Was mich dazu bringt, ist die Tatsache, dass Herr Krede ja auch jetzt von der AGCS zur Allianz Versicherung wechselt und dort aber das globale Geschäft mit Autoherstellern betreuen soll. Also kann man sich vorstellen, dass Sie weitere Geschäftsfelder aufmachen auf so eine globale Plattform und können sich auch vorstellen, was sowas zu machen wie die Zürich, dass Sie innerhalb der EU einen Risikoträger haben, der dann in verschiedenen Ländern mit Niederlassungen bedient. In den USA ist die Kostenquote im Halbjahr auf 36% gestiegen. Was ist da passiert, würde mich noch interessieren. Und Niedrigzinstrend 3-4 Jahre, wie käme die Allianz damit zurecht?
Ja, Frau, ich glaube, was wir sehen an den Zahlen ist, dass die globalen Geschäftsfelder, die wir jetzt aufgemacht haben, wirklich sich sehr, sehr gut entwickelt haben. Ich habe es versucht ja zu erläutern, weil sie einfach, ich sag mal, auf der Käuferseite auch auf global aufgestellte Kunden treffen. Die Tatsache, dass wir jetzt das Thema Automobilwirtschaft von AGCS wieder zurückverlegt haben in die Allianz Deutschland AG, liegt im Wesentlichen daran, dass das große Portfolio, was wir bereits dort haben, eigentlich das Schwergewicht ist. Es wird gleichzeitig aber sehr stark jetzt ausgebaut, der internationale Bezug. Und ich habe selber sehr viele Verhandlungen mit Automobilherstellern geführt, auch mit Automobilherstellern außerhalb von Deutschland. Der Bedarf nach einem globalen Anbieter ist hier einfach gegeben und da stoßen wir in eine Lücke rein, von der ich mir sehr viel verspreche. Die USA, wir haben in den USA eine Reihe von Entwicklungen. Wir haben zum einen eine sehr, sehr schwache Preisentwicklung, also einen weichen Markt. Es gab eine ganze Reihe von kleineren Naturereignissen, Katastrophen und wir haben eine relativ hohe Kostenquote, die sich einfach daraus ergibt, dass wir in Infrastruktur investiert haben und zusätzliches Geschäft damit anwerben wollten, aber einfach jetzt in der weichen Marktphase das ein bisschen zurückgedreht haben. Das ist vielleicht so die gesamte...
Aber 36% ist ja heftig, auch für USA, ne?
Ja, ja, absolut. Also wir sind mit der Entwicklung nicht zufrieden, aber jetzt sich sozusagen in den Markt einzuzeichnen, Herr Naumann guckt gerade noch mal nach, ob Ihre 36% nicht ja. sind, damit er nichts. 33,5. Aber ist egal, es ist auf jeden Fall.
Im Geschäftsbericht steht, es ist Halbjahr 36 in Schadenunfall.
Ja, also es ist auf jeden Fall zu hoch und das ist eine der Themen, auf die wir uns jetzt fokussieren. Aber wie gesagt, in einen weichen Markt reinzuzeichnen, das wollen wir nicht machen. Denn die Frage, ob wir uns was Ähnliches vorstellen können wie die Zürich, das könnte einer der, ich sag mal, Aktivitäten sein, um mit dem Thema Solvar 2 umzugehen. Wir haben ja das teilweise schon durchgetestet bei unseren Gesellschaften in der Kreditversicherung und bei Mondial. Also insofern sind wir da mit der nötigen Erfahrung ausgestattet, um das auch, ich sag mal, in einem überschaubaren Zeitraum hinzubekommen. Aber die Entscheidungen dazu sind noch nicht gefallen.
Werden die dann in Deutschland oder in Luxemburg oder in Dublin der Risikoträger?
Wie gesagt, die Entscheidungen dazu sind noch nicht gefallen. Das würden wir dann, wenn wir die Entscheidung getroffen haben, auch mitteilen.
Sie hatten dann was noch, Herr Frommel, wenn ich ergänzen darf, zum Thema Niedrigzinsumfeld angesprochen. Wie wirkt sich das aus? Das steht auch ein bisschen im Zusammenhang mit Ihrer Aktienkursbeobachtung. Also das Thema Niedrigzins ist natürlich für uns eine Herausforderung. Im Unterschied zu Banken, die sehr stark davon profitieren, dass die Zinskurve steil ist. Also die interessiert eigentlich das Niveau der Zinsen nur, nicht nur, wie der Unterschied zwischen langem und kurzem Ende ist. Uns trifft dieses Niedrigzins natürlich in den normalen nominalen Ergebnissen stark. Ich differenziere dabei jetzt mal nach Sachversicherung, Lebensversicherung und Asset Management. In der Sachversicherung ist das Zinsergebnis natürlich bis zu 60% des Gesamtergebnisses. Damit schrumpft quasi und entsteht zusätzlicher Kostendruck. Deswegen ist es wichtig, dass wir auf der Schadenseite und auch auf der Kostenseite weiter Fortschritte in der Produktivität machen. In der Lebensversicherung kommt vor allen Dingen bei den traditionellen Produkten, wie Sie viel besser wissen als viele, der Druck über die Garantien. Deswegen müssen wir sicherstellen, dass wir auf der Asset-Basis wachsen und unsere Balance-Sheets weiter stärken. Deswegen übrigens auch nicht gut, wenn da ein oder andere Versicherer stille Reserven hebt, um derzeitige Ergebnisse zu supporten, sondern wir müssen sicherstellen, dass wir die Reserven halten, um in einer Niedrigzinsphase unseren Kunden ausreichend attraktive Konditionen zu bieten. Sie wissen es vielleicht in Deutschland, wir sind die am stärksten kapitalisierte Gesellschaft und wir haben es mal vorgerechnet letztes Jahr, wir können ein Zinsumfeld von einem Prozentpunkt 18 Jahre lang durchhalten. Das hilft mir übrigens am Ende des Tages nicht, weil ich glaube, viele andere können das nicht. So, im Asset Management ist ein Zinsumfeld mit niedrigen Zinsen durchaus sehr positiv, denn wenn die Gesamtzinsen nur 3 Prozentpunkte ausmachen, dann ist ein Fixed Income jede 10 Basispunkte Performance macht einen riesen Unterschied. Das heißt, wir rechnen auch in einem Niedrigzinsumfeld auf der Fixed Income Seite auch mit sehr, sehr guten Ergebnissen. Also in Summe eine Herausforderung, auf die wir uns, glaube ich, aber gut eingestellt haben.
Ja, Herr Fromm, ich glaube, übrig geblieben ist noch die Frage Aktienkurs. Ich will mal meine subjektiven Einschätzungen zurückhalten und einfach auf das Marktumfeld hinweisen und sagen, dass wir uns im Rahmen der Peers eigentlich gut bewegen. Und ich habe letztes Jahr, glaube ich, auch eine ähnliche Frage von Ihnen auch gesagt, am Jahresende wird abgerechnet. Und da bin ich eigentlich sehr zuversichtlich, dass wir einen schönen Schritt machen, der uns nicht erinnern wird an die großen Steigerungen der vergangenen Jahre. Aber das ist eben genau das Thema der neuen Normalität, was wir jetzt auch schon ein paar Quartale lang immer wieder betonen.
Der DAX ist bei etwa 85% des Standes von vor 10 Jahren, die Allianz bei 23.
Kann ich jetzt auf den Zeitraum nicht nachrechnen, Herr Fromm. Ich glaube, das ist immer eine Frage, welchen Aufsatzpunkt wähle ich denn jetzt?
Dann woran liegt es denn? Woran liegt es denn, dass Sie so viel schlechter gelaufen als der DAX?
Na, so viel schlechter als der DAX sind wir ja nicht gelaufen. Das ist genau die gleiche Frage, wie gesagt, die Sie mir vor einem Jahr gestellt haben.
Die kommen auch wieder, die Fragen, Herr Dickmann, die gehen nicht
weg. Ja, das ist ja auch okay. Und ich stelle mich den Fragen auch immer wieder gerne, Herr Fromme, aber wie gesagt, die haben eine Industriesituation draußen, die von ein paar Faktoren beeinflusst wird, wie zum Beispiel das Investmentumfeld. Und das hat Auswirkungen auf, ich sag mal, alle Peers. Und im Rahmen der Performance dieser Peers, glaube ich, können wir uns gut sehen lassen.
Dankeschön.
Die nächste Frage, bitte.
Unsere nächste Wortmeldung kommt von Christian Krämer von Reuters. Bitte schön.
Guten Morgen, die Herren. Ich hätte 3 Fragen. Erst einmal nochmal zu der Combined Ratio im Schadenunfallgeschäft, die angepeilten 96,5%. Da wurde ja eben schon nachgefragt. da war mir die Antwort nicht so klar, wie wir es sonst gewöhnt sind von Ihnen, Herrn Bethe. Ich hatte es jetzt so verstanden, dass das Ziel nicht von Ihnen wiederholt wurde. Vielleicht können wir es nochmal ganz klar machen, ob das Ziel noch zu erreichen ist oder nicht. Die zweite Frage wäre nochmal nach der Aktienquote. Wo steht die und wo soll es hingehen? Also wo ist der Trend? Und vielleicht nochmal dritter Versuch, als wir das letzte Mal gesprochen haben, hat gerade Prudential versucht, die AIG-Sparte Asien zu kaufen. Der Deal ist jetzt geplatzt. Jetzt soll es da zwar einen Börsengang geben, aber theoretisch könnte man das ja auch kaufen. Wenn ich Ihre Aussagen die letzten Monate richtig verstanden habe, dann ist das für Sie aber viel zu groß und dürfte für die Allianz kein Thema sein. Ist das richtig? Vielen Dank.
Also ich komme mal mit der letzten Frage, ob das zu groß ist für uns. So würde ich das nicht betrachten. Ich habe immer gesagt, man kann keinem Investor erklären, dass man eine große Akquisition insbesondere im Leben macht, wenn man gerade im Moment die Unsicherheiten zu Solvay II noch hat und nicht erklären kann, mit welcher Kapitalunterlegung muss ich dieses Geschäft eigentlich fahren. Also mal unabhängig von der Frage der Attraktivität dieses Assets, ist im Moment eine solche Akquisition insbesondere im Nebenbereich vor der Klärung von Solvay II nicht möglich. Bitte, wollen Sie die anderen Fragen nehmen? Oder?
Ja, ich sag was zur kombinierten Schaden- und Kostenquote und zur Aktienquote. Ich wollte das eben kurz machen, deswegen habe ich im Wesentlichen mich auf den Outlook bezogen und sagen, an dem halten wir fest. Mach gerne auch noch die Details. Ich würde gerne erst mal sagen, was haben wir denn im ersten 6 Monaten gehabt? Wir hatten eine kombinierte Schaden-Kostenquote von 98,4% gerechnet. Die beinhaltet exzeptionell hohe NatCat-Elemente und höheren Runoff. Jetzt kann man das normalisieren, wenn man will. Und zwar sowohl um den NatCat, wie liegt der eigentlich oberhalb dessen, was wir normalerweise bisher angenommen haben von 2%. Und was war eigentlich ein nachhaltiger Runoff? Ich rechne immer zwischen 2% und 3%. Wenn man das tut, liegt unsere normalisierte kombinierte Schadenkostenquote im Moment entweder bei 97% oder 98%, je nachdem, ob man aggressiv oder konservativ rangeht. Für das zweite Halbjahr erwarten wir eine Schadenquote von ungefähr 72%. Und wenn der Runoff sich entwickelt und die Kosten, wie wir das haben, dann erwarten wir fürs Jahresende eine kombinierte Schadenkostenquote von 97 oder besser, das heißt gegenüber dem Jahr 2009 eine klare Verbesserung. Das ist aber abhängig von der Frage, wie entwickelt sich NatCat in der zweiten Jahreshälfte. Ich verweise darauf, dass wir auch in den USA und in anderen Märkten nach wie vor die Hurricane Season ausstehen haben. Deswegen, ich möchte mich ungern festlegen, insbesondere in einem Jahr, wo wir so starke Verwerfungen hatten. Trotzdem halten wir fest, unsere Operating Profit Ziele, die alle diese Komponenten zusammenfassen und das Investmentergebnis ebenfalls, an dem Ziel halten wir eindeutig fest. Das Thema Aktienquote, die liegt nach 8% zum 31.12. derzeit bei 7%. Wir fühlen uns mit dieser Quote sehr wohl. Sie ist aber beeinflusst von mehreren Faktoren. Wir haben nach wie vor eine hohe Volatilität. Im zweiten Quartal gingen die Märkte scharf nach unten. Sie haben sich jetzt scharf erholt. Wir wollen in diesem Umfeld sehr vorsichtig agieren, zumal die Ratingagenturen und auch das Solvenzumfeld zunehmend höhere Charges hat für Outright Equity Holdings. Und wir müssen uns auch genau diese in Zukunft angucken, um dann zu entscheiden, was ist der richtige Mix von Aktien in unserem Portfolio. Wir halten Aktien in Summe nach wie vor für eine sehr attraktive Anlageklasse und würden gerne investieren, wenn uns das regulative Umfeld und die Buchhaltung das erlauben.
Danke.
Die nächste Frage, bitte.
Die nächste Frage kommt von Sebastian Joos von Die Welt. Bitte schön.
Ja, schönen guten Morgen. Drei Fragen von meiner Seite. Zunächst zum internen Wettbewerb zwischen Allianz Global Investors und PIMCO. Vielleicht können Sie das nochmal ein bisschen näher ausführen, wie man sich sozusagen die langfristige Vision vorstellen muss. Werden da beide sozusagen dieselben Produktklassen anbieten und da quasi auf der vollen Bandbreite miteinander konkurrieren? Oder wie darf man sich das in ein paar Jahren vorstellen aus Ihrer Sicht? Dann wollte ich fragen, ob Sie in Sachen Sovereign Exposure ein bisschen Update geben können, wie sich das entwickelt hat in diesem Quartal. Und ich meine mich auch zu erinnern, Herr Achleitner hat bei der Hauptversammlung sowas formuliert, wie dass man sich bemühen wird, einen Beitrag zur Stabilisierung der damals ja noch etwas unruhigeren Situation in Europa zu leisten. Ich weiß nicht mal, was dazu sagen kann, wie dieser Beitrag aussah, ob man Griechenland-Exposure bewusst aufrechterhalten hat. Und die dritte Frage bewegt sich ein bisschen weg von Ihrem Geschäft selbst. Das Thema Unterversicherung geistert in letzter Zeit öfter durch die Debatten, sei es bei BP und der Ölkatastrophe, sei es bei der Love Parade und der Frage, ob der Veranstalter da eigentlich ausreichend versichert war. Sind Sie nicht unbedingt die neutralste Instanz dafür als Versicherer, das ist mir schon klar, aber müsste man aus Ihrer Sicht, Herr Diekmann, irgendwie stärker über weitere Pflicht, Haftpflichtversicherungen oder ähnliche Dinge außerhalb des Kfz-Bereiches nachdenken? Vielleicht können Sie da eine kurze Einschätzung geben. Danke.
Ja, vielleicht mal mit dem letzten Thema. Immer gegen die Einführung von Pflichtversicherungen, weil ich glaube, dass die Themen in einer pauschalen Weise adressiert, die dann im Einzelfall komplexer gelegen sind. Ich glaube, insbesondere bei großen Industrieunternehmen, und ich will jetzt mal so öffentliche Veranstaltungen wie Love Parade und sowas ausnehmen, ich glaube, das ist eine andere Kategorie. Und große Unternehmen stellen sich immer die Frage, ob sie Risiken im Eigenbehalt fahren oder damit an den Markt gehen wollen. Und vielleicht wird, oder ich glaube nicht nur vielleicht, mit Sicherheit wird das Thema BP da nochmal zum Nachdenken anregen. Die Frage ist letzten Endes auch ein bisschen mit der Frage verknüpft, wenn ich Lizenzen vergebe, ob ich auf diese Frage ein bisschen stärker einen Einfluss nehme. Das Thema AGI und PIMCO, wie kann man sich das vorstellen? Wird in ein paar Jahren da sozusagen der volle Produktwettbewerb laufen? Das könnte sein. Ich glaube, dass die Anforderungen, wenn man mal auf der Kundenseite sich das anguckt, jetzt speziell auf das Thema PIMCO gesehen, ein großes Interesse daran hatten, den erfolgreichen Managementansatz von PIMCO auch auf anderen Produktlinien zu sehen und auf der anderen Seite von PIMCO auch ein großes Interesse daran besteht, in einem möglicherweise sich verändernden Zinsumfeld dann auch Alternativen anbieten zu können und die Assets sozusagen nicht weiterzureichen an andere aus Sicht von PIMCO dritte Vermögensverwalter. Also insofern ist das, glaube ich, eine konsistente Strategie. PIMCO war ja auch schon mal in diesem Geschäft und wird im Moment in den Anfängen auch gut angenommen vom Markt. Also insofern, glaube ich, eine positive Entwicklung. Denn die zweite Frage, Herr Bitte, war, glaube ich, an Sie.
Zu den Sovereign Exposures haben wir eine Veröffentlichung gemacht. Im ersten Quartal gab es eine große Aufregung um das Thema. Deswegen haben wir dem Thema sehr viel Aufmerksamkeit geschuldet. Diese Aufregung hat sich weitestgehend gelegt. Das sehen Sie auch an den Preisen. Mittlerweile sind die Credit Spreads in den Vereinigten Staaten viel höher als für Unternehmensanleihen, zum Teil in Griechenland. Das muss man sich mal vorstellen. Vor ungefähr 3 Monaten war es genau umgekehrt. Wir haben unsere Exposure gegenüber den sogenannten PIK-Staaten, ich mag das Wort übrigens nicht, im letzten Quartal im Rahmen normaler Portfolioumschichtung von über 50 Milliarden von 14 auf 9 Milliarden Euro reduziert.
Und irgendwie besondere, was weiß ich, politisch getriebene Bemühungen, Griechenland beispielsweise aufrechtzuerhalten, gab es da von Ihrer Seite nicht?
Es gab über die Dinge, die bekannt sind, keine weiteren Aktivitäten.
Dankeschön.
Vielen Dank. Die nächste Frage.
Meine Damen und Herren, noch einmal zur Erinnerung, wenn Sie sich für eine Frage melden möchten, drücken Sie bitte Stern 1 auf Ihrer Telefontastatur. Die nächste Frage kommt von Jean-Philippe Lecour von Les Echos.
Ja, guten Morgen. Bonjour aus Frankfurt. Schon ein paar Fragen. Also zu Ihrer Performance jetzt im zweiten Quartal. Sie ist deutlich besser als im ersten Quartal 09, aber verglichen mit zweiten Quartal 08. Sieht man zwar eine deutliche Erhöhung des Umsatzes, aber im operativen Ergebnis so einen deutlichen Rückgang, also 18% insgesamt, und ihre zwei Kerngeschäfte Unfall, Schaden und da ist es sehr rückgängig und Stagnation im Lebenskranken. Also meine Frage ist es, welches Jahr ist so Ihr Wunsch, also Basis? Also würden Sie, ist es noch viel zu tun, um beim operativen Ergebnis das zu verbessern? So, das wäre schon die erste Frage. Und zweitens vielleicht zu Frankreich. Dort haben Sie jetzt die Marke Allianz eingeführt. Sie waren, Herr Diekmann, sehr zufrieden mit den so die Annahme der Marke bei der Kundschaft, aber es wird nicht so sehr wirksam noch auf den Umsatz oder Rentabilität, da bin ich mir nicht so sicher. Aber wie schätzen Sie jetzt die Lage in auf diesem schwierigen Markt Frankreich? Ja, und vielleicht eine letzte Frage zu Versicherungsschutz. Ist nach den Naturkatastrophen und so auch Preiserhöhungen, also in manchen Versicherungssegmente zu erwarten?
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich fange mal an mit dem, was ist eigentlich normal und was ist außerordentlich. Wir haben ja immer wieder mit diesem Begriff neue Normalität versucht, darauf hinzuweisen, dass der Vergleich mit den sehr, sehr guten Jahren 2007 und dann auch dem Ausfluss 2008 eben nicht mehr als Maßstab herangezogen werden kann. Und ich glaube, die einfachste Erklärung dafür ist, wenn Sie sich die Yield-Entwicklung angucken auf unsere laufenden Investments, dann zeigt es eben ganz deutlich, dass die hohen Erträge, die man erzielt hat, noch in dem guten Investmentjahr 2008 einfach nicht extrapoliert werden können. Das zwingt uns natürlich, aber das ist immer Hausaufgabe für jedes Unternehmen, weiterhin am Operating Profit zu arbeiten. Da geht es um die technischen Margen, da geht es um das Thema Kosten. Aber ich sehe da eigentlich, und das hatte Herr Bethe versucht auch zu erläutern, einen sehr, sehr guten Ansatzpunkt und Aufsatzpunkt, weil die Assets under Management eben wachsen und damit eine gewisse Kompensation darstellen für einen Yield, der niedriger wird. Die Situation in Frankreich sehe ich verhalten optimistisch. Ich glaube, dass Frankreich durch eine schwierige Marktentwicklung geht. Man darf auf der P&C-Seite auch nicht vergessen, dass ein sehr, sehr großer Teil des Wettbewerbs, insbesondere im Motorgeschäft, von den Mutuals bestritten wird. Die sind, ich sag mal, in einer sehr, sehr starken Marktposition und da muss sich die Allianz in Frankreich ernsthaft mit auseinandersetzen und auch an ihren Kostenstrukturen noch weiter arbeiten. Ansonsten ist alles das, was ich aus Frankreich sehe, und ich war auch gerade da und wir haben den Management-Dialog geführt mit sehr positiven Entwicklungen im gesamten Krankengeschäft. Wir haben auch auf der Lebensseite durchaus eine gute Entwicklung gesehen. Also ich bin da nicht skeptisch und wir haben mit einem, ich sag mal, jetzt neu aufgestellten Management auch, ich sag mal, einen hohen Ambitionslevel. Das Thema, was Sie noch angesprochen haben, hängt unmittelbar mit den eben angesprochenen Themen zusammen. Es wird individuelle Preiserhöhungen oder selektive Preiserhöhungen in vielen Märkten geben. Das sagt die Industrie jetzt seit mehreren Jahren. Wir haben aber jetzt auch konkrete Anzeichen dafür, dass die Märkte etwas härter werden. Aber ich möchte auch ganz deutlich sagen, dass immer Preiserhöhungen zu fahren nicht immer die richtige Antwort auf jede Marktsituation ist, sondern jedes Unternehmen muss auch hart daran arbeiten, dass eben die eigenen Bedingungen, was das Thema Schaden, was das Thema Kosten angeht, in Ordnung sind.
Okay, vielen Dank.
Sehr gerne.
Die nächste Frage bitte.
Die nächste Wortmeldung kommt von Oliver Süß von Bloomberg. Bitte schön.
Schönen guten Morgen. Ich hätte eigentlich noch zwei Fragen. Die erste Frage zum Thema Asset Management nochmal, wo es ja gerade, kann ja jeder in den Zahlen sehen, sehr gut läuft. Ist es jetzt gerade eher aus Ihrer Sicht die Priorität, auch nach der Coming West Integration weiter organisch zu wachsen, oder kommen auch Zukäufe in Frage? Pioneer ist ja zum Beispiel auf dem Markt. Zweite Frage, im zweiten Quartal, hatten Sie gesagt, waren Sie sehr vorsichtig, was die Realisierungen bei Kapitalanlagen angeht. Bei der Münchner Rück habe ich das vor zwei Tagen eher so verstanden, dass die eigentlich im zweiten Quartal gerade viele Kapitalanlagegewinne realisiert haben. Könnten Sie da vielleicht noch ganz kurz ein bisschen erklären, was denn so der Grund für Ihre Vorsicht im zweiten Quartal genau gewesen ist? Dankeschön.
Ja, also Asset Management kann ich ganz deutlich beantworten. Wir denken, glauben an organisches Wachstum. Wir haben eigentlich in allen Bereichen uns so aufgestellt, dass das auch möglich ist. Das sind übrigens genauso für das gesamte Versicherungsgeschäft. Also Akquisitionen wären sehr schön, wenn sie dann richtig passen, aber sie sind auch nicht notwendig in dem jetzigen Umfeld. Die Frage, wie die Münchner Rück mit den Kapitalanlagen umgeht, will ich nicht beantworten. Das muss die Münchner Rück machen. Herr Bethe hatte darauf hingewiesen, dass wir auf der Aktienseite einen schlechten Markt hatten im zweiten Quartal und das unsinnig gewesen wäre, in diesen Markt hinein zu realisieren. Und auf der Bondseite halten wir die Bonds ja im Wesentlichen, um die noch relativ hohen Zinserträge aus diesen Bonds dann auch langfristig für Kunden und Aktionäre zu halten und nicht jetzt zur Realisierung zu bringen. Also das ist die Erklärung dafür.
Gut, danke.
Sehr gerne.
Die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von James Wilson von Financial Times. Bitte schön.
Guten Morgen. Nur eine ganz kurze Frage, was die niedrigen Zinsen betrifft. Ist es jetzt wirklich Zeit, dass die Notenbanken dann in die Normalität zurückkehren oder ist dann die Risiko von einem sogenannten Double Dip dann wirklich zu groß im Moment? Was denken Sie darüber bitte?
Also ich habe das schon seit einem Jahr angemerkt, wir müssen Liquidität rausnehmen, weil wir haben ja im Moment eine Situation, in der diese Liquidität auch gar nicht in den Wirtschaftskreislauf zurückgegeben wird. Also sie sitzt im Wesentlichen bei den großen Banken und ich glaube, das macht aus volkswirtschaftlicher Sicht allen Sinn jetzt, möglichst schnell zu normalen Verhältnissen zurückzukehren. Und das Zinsumfeld, was wir im Moment haben, ist zu niedrig und bepreist damit die Risiken nicht richtig. Und damit könnte sich ein Problem aufbauen, über das wir uns dann in 24 Monaten zu unterhalten haben. Und deswegen ist es dringend geboten, diese Liquidität langsam wieder zurückzufahren. Und ich glaube auch nicht, dass das die Wirtschaft abwirkt, weil, wie gesagt, diese Liquidität gar nicht im Wirtschaftskreislauf angekommen ist.
Vielen Dank.
Die nächste Frage bitte.
Wir haben nur noch eine Wortmeldung von Jonathan Gold von Reuters. Bitte schön.
Guten Morgen. Herr Gold, wir können Sie nicht verstehen.
Oh, Moment. Können Sie jetzt verstehen? So.
Ja, wunderbar.
Ist das besser? Okay, ja, Entschuldigung. Meine Frage ist über die Solvency II. Sie haben verschiedene Probleme erwähnt. Hätten Sie lieber eine spätere Einführung der neuen Kapitalregeln oder eine teilweise Anwendung, wenn Sie sehen, dass es gibt immer noch so große Probleme bei Solvency II? Sie sprechen von einer ambitionierten Zeitplan dafür. Und zweitens, wenn Sie zuversichtlich sind über ein operatives Ergebnis von 7,2 Milliarden Euro in diesem Jahr, sind Sie auch zuversichtlich auf Ihr Nettoergebnis? Und was wäre das, was wäre das Niveau dann?
Ja, also ein Nettoergebnis weisen wir nie aus, auch nicht im Outlook, weil einfach da die, ich sag mal, Einflüsse aus Kapitalmarkt zu groß sind. Man kann das nicht vorhersagen. Normalerweise in einem normalen Umfeld haben sie eine 30-prozentige Steuerquote auf den Operating Profit und daraus ergibt sich dann das Income. Aber wie gesagt, es unterliegt Schwankungen und deswegen nutzen wir ausdrücklich immer nur den operativen Profit als Zielgröße. Zu Solvency II Einführung. Wir sind jederzeit bereit, Solvency II einzuführen. Es muss halt nur vernünftig sein. Und wenn es ein bisschen mehr Zeit dauert, um da zu vernünftigen Rahmenbedingungen zu kommen, dann ist das, glaube ich, im Sinne der gesamten Industrie, aber nicht nur der Industrie, sondern auch der Volkswirtschaften ausgesprochen wichtig. Und es geht hier halt um ein bisschen komplexere Zusammenhänge. Es geht ja nicht nur um Solvency II, das in sich selber schon sehr komplex ist, sondern wie wirkt das eigentlich zusammen aus Sicht der Volkswirtschaften mit Rechnungslegung, mit dem ganzen Thema Rating. Also das ist ein Gemix von eine Mischlage, wo man auch einfach sicherstellen muss, dass die Querwirkungen miteinander harmonisieren und nicht zu unerwünschten Folgen führen, wie zum Beispiel dem Thema prozyklischem Verhalten oder das, was Herr Bethe angesprochen hat, eine Beschränkung in der Investmenttätigkeit, die sowohl den Kunden letzten Endes zu Schaden kommt, als aber auch insbesondere Volkswirtschaften wie der deutschen, die eben nicht über große institutionelle Anleger verfügen, außerhalb der Versicherungswirtschaft. Also ich glaube, da muss man sich nochmal sehr genau Gedanken machen, bevor man zu kurz springt. Und wir sind, sag mal, in intensiven Gesprächen, um das zu befördern. Uns wäre der normale Zeitraum, würden wir uns darüber freuen, wenn das passieren würde. Aber wie gesagt, mir fehlt ein bisschen der Glaube, dass wir das hinkriegen.
Für 2013 heißt das dann. Ja. Ja. Okay.
Gut, haben wir noch eine Frage?
Wir haben noch eine Wortmeldung von Ulrike Dauer von Dow Jones. Bitte schön.
Ja, guten Morgen allerseits. Manche Analysten sprechen schon von Turnaround im Bereich Credit Insurance und US Life Business. Sehen Sie das genauso oder meinen Sie, da ist noch einiges an Arbeit zu tun? Wie ist da eher Ihre derzeitige Sicht? Dankeschön.
Zum Thema, ich nehme die Fragen mal, zum Thema US-Lebengeschäft. Wir haben signifikante Fortschritte gemacht, insbesondere bei der Reduktion der Volatilität in der Bilanz und den Risiken aus den Produkten durch Repricing, starken Produktveränderungen, auch die Stärkung der Bilanz. Wir sind da also sehr weit fortgeschritten. Trotzdem ist aufgrund der Kapitalmarktnähe eine gewisse Volatilität nicht auszuschließen und vor allen Dingen das niedrige Zinsniveau beeinflusst die Margen im Bereich der sogenannten Fixed Index Annuities. Also ein paar Hausaufgaben haben wir noch zu tun. Wir werden auch im Rahmen des dritten und vierten Quartals dran arbeiten, die Accounting-Volatilität, die nach wie vor relativ hoch ist, bei der Easy Life weiter zu reduzieren. Wir haben da jüngst sehr große Fortschritte gemacht. Also wir sind da, glaube ich, auf einem guten Weg, aber noch nicht ganz fertig. Im Bereich der Kreditversicherung sehen wir einen echten Turnaround in den Ergebnissen. Wir haben also nach sehr, sehr schlechten Ergebnissen in den letzten zwei Jahren jetzt sehr, sehr positive Ergebnisse, weiter positiven Runoff haben, weil wir sehr konservativ uns entwickelt haben, was die Reservierung angeht. Auf der Umsatzseite müssen wir abwarten, wie der Markt zurückkehrt zur Nutzung der Kreditversicherung. Wir glauben, dass das Produkt unersetzlich ist und rechnen mit einer Nachfrageerholung. Das kann aber noch einige Zeit dauern, bis das Umsatzwachstum wieder da liegt, wo es historisch herkommt. Das wären unsere Beobachtungen zum Thema Kreditversicherung.
Haben wir noch offene Fragen?
Wir haben noch eine Folgefrage von Christian Krämer von Reuters. Bitte schön.
Zwei, um genau zu sein. Die erste, die Rendite auf die Kapitalanlagen, können Sie mir die noch nennen fürs zweite Quartal und vielleicht auch sogar eine Prognose, wie es dann im zweiten Halbjahr aussehen wird? Und Sie hatten immer gesagt, als zweite Frage, Deepwater Horizon spielt bei Ihnen keine Rolle oder vernachlässigbar. Haben Sie da mittlerweile eine Zahl? Vielen Dank.
Also wir haben zum der Frage Zahl, wenn es überhaupt ein Exposure gibt, dann ist das in einem sehr, sehr niedrigen, einstelligen Millionenbereich. Also wirklich zu vernachlässigen. Ich möchte jetzt auch nicht darauf eingehen, wo das herkommt. Aber wir sind im Wesentlichen da nicht exponiert.
Herr Krämer, zu dem Thema Renditen, die weisen wir ja aus in unseren Unterlagen für die Sachversicherung Seite 19 und Seite 26. Das sind die sogenannten aktuellen Renditen, wie sie in den Fußnoten auch beschrieben würden, also Zinserträge und ähnliche Erträge durch durchschnittliche Anlagebasis zum Buchwert. Die betrug für Aktien 2,25% und 93 Basispunkte im zweiten Quartal auf die Rentenpapiere im P&C-Bereich, 1,77% für Equities in Leben und 1,11% für die festverzinslichen Papiere in der Lebensversicherung.
Ich hatte es so gesucht für die Gruppe, also eine Zahl für alles zusammen.
Die macht nicht viel Sinn, weil die nur segmentspezifisch bedeutsam ist. Die Duration der einzelnen Geschäftsfelder ist sehr unterschiedlich. Also die Passivseite der Lebensversicherung hat eine erheblich längere Duration als die der Sachversicherungsseite und wir steuern unsere Kapitalanlage getrennt nach P&C und Lebensversicherungsgeschäft.
Okay, alles klar. Danke.
Gut, haben wir noch Fragen?
Meine Herren, da es keine weiteren Wortmeldungen gibt, würde ich gerne das Wort an Sie zurückgeben für abschließende Kommentare.
Gut, ich freue mich über die deutsche Pünktlichkeit bei den Fragen und Antworten und wünsche Ihnen allen einen italienischen Sommer. Vielen Dank.
Meine Damen und Herren, damit ist die heutige Konferenz beendet. Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern und wünschen noch einen schönen Tag.